Das nächste Thema ist eines aus der Rubrik Was? So lange ist das schon wieder her? Vor 5 Jahren sind die ersten Menschen in Deutschland an einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben. Kurz danach kam der erste Corona-Lockdown. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Corona zur Pandemie erklärt. Ein Anlass für uns, mal zurück und vor allem nach vorne zu blicken in Sachen Pandemien. Und das machen wir jetzt mit meinem Kollegen Pascal Kiss aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Pascal, wenn wir jetzt auf die Pandemie zurückschauen, was haben wir so generell aus der Corona-Pandemie gelernt?
Naja, wir haben viele Strukturen aufgebaut. Das hört sich jetzt erstmal langweilig an, aber das kann natürlich wichtig werden. Jetzt ist die große Frage, wenn wir gucken, bei den Daten ist man zum Beispiel deutlich besser geworden. Es gibt Abwassermonitoring etc. Die große Frage ist, ja, schleicht sich das jetzt langsam aus, ne? Und wie viel bleibt dann bei der nächsten Pandemie über? Und viel hängt auch davon ab, ja, was wir für einen Erreger haben. Mhm. Weil das hat man immer wieder gehört. Das ist halt das Zentrale. Bei Corona hat vieles, was funktioniert hat, mit dem Erreger zu tun, dass man ihn gut kannte. Andere Sachen haben vielleicht auch mit dem Erreger zu tun, weil man sehr ansteckend war. Und dann musste man über zum Beispiel bei den Kitas, bei den Schulschließungen drüber nachdenken. Schließt man entsprechend die Altersheime? Das sind ja auch viele Punkte, wo man jetzt auch eigentlich jetzt sich Gedanken machen sollte. Was ist unsere Priorität bei der nächsten Pandemie? Ne? Also wo möchten wir Einschränkungen machen? Ja oder nein? Aber da muss man realistisch bleiben. Es hängt sehr vom Erreger ab. Mhm. Da wird man schauen müssen.
Lass uns erstmal nochmal zurückblicken. Wir erinnern uns an eine Überlastung der Gesundheitsämter, an die Pleite mit den Masken, an fehlende Desinfektionsmittel. Wie gut sind wir denn auf eine neue Pandemie jetzt vorbereitet?
Naja, also die große Frage, wie gut ist die Welt aktuell vorbereitet? Ne? Also es sind jetzt die Zeiten, sind jetzt nicht mehr so, dass die Staaten auf der Welt gemeinsam so zusammenarbeiten. Zumindest wird es teilweise gerade in Frage gestellt seitens von den USA. Aber wir sind in dem Sinne vorbereitet, dass man in Deutschland jetzt oder auch in der EU ein sehr gutes Früherkennungssystem hat. Also ich habe es ja schon angesprochen, das Abwassermonitoring. Das hat sich durch Deutschland jetzt etabliert und wird in der EU übrigens, in 2027 ist das dann auch Pflicht. Also da ist Deutschland jetzt ein Stück weit schon voraus, um dann eben sehr schnell Erreger zu erkennen. Das hätten wir gerne am Anfang der Pandemie gehabt, hatte man aber nicht. Jetzt ist natürlich da die Frage, wie viel Geld buttert man da jetzt noch rein? Aktuell ist es so, dass man ein Drittel in Deutschland abdecken kann, der Städte, mit dem Abwasser. Da könnte man natürlich auch noch mehr machen. Und bei den Laboren, wenn wir da drauf gucken, wurde sehr viel an Strukturen aufgebaut. Da gibt es jetzt aber erste Meldungen, die sagen, Moment mal, davon ist gar nicht mehr so viel da. Und das ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze? Also da war viel an Strukturen da, aber man sieht, es geht jetzt wieder runter, weil jetzt auch andere Themen wichtiger sind und dann entsprechend da auch nicht mehr so viel Geld reingesteckt wird.
Abwassermonitoring, du hast es angesprochen, die Labore sind da auch ganz gut dabei und überwachen und schauen, was es da gerade so Neues gibt an Viren. Unterm Strich, wie gut sind wir denn heute drin, neue Pandemien frühzeitig zu erkennen? Was würdest du sagen?
Also aktuell ist man durch das Frühwarnsystem sehr gut. Man erinnert sich vielleicht, vor wenigen Wochen gab es ja auch die Meldung mit Polio, also wo in mehreren deutschen Städten Polioviren entdeckt wurden.
Das war ja auch im Abwasser, ne?
Genau. Und das wäre vor 3-4 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Also da hätten wir gar nicht die Strukturen gehabt. Also da ist man durchaus besser. Und auch Deutschland spielt da eine wichtigere Rolle. Es gibt jetzt hier den Pandemic of Hub seitens der WHO, was in Deutschland installiert wurde. Und die haben eigentlich so ein bisschen die Aufgabe, Daten zu sammeln und auch Gegenmaßnahmen zu entwerfen. Und wenn wir bei der Früherkennung darüber sprechen, naja gut, ich muss natürlich auch ein Netz, ein weltweites Netz haben. Und da ist jetzt auch Deutschland wichtiger geworden, muss man sagen, auch die EU.
Die Früherkennung ist das eine. Wenn dann was passiert, wie bei Corona, dann haben wir ganz schnell den Impfstoff gebraucht. Das hat ein bisschen gedauert, aber er kam dann recht schnell. Wie gut ist denn die Impfstoffforschung auf eine neue Pandemie vorbereitet? Wie gut wäre sie vorbereitet?
Ja, es hängt wieder leider sehr stark vom Erreger ab. Also bei SARS-CoV-2 wusste man bei dem Coronavirus sehr gut, wo man da andocken muss. Man wusste, welches Virusteil ist wichtig für die Impfstoffentwicklung. Das muss halt beim nächsten Mal nicht unbedingt so aussehen. Also das muss man immer so als Klammer dazu machen. Und es gibt jetzt durch die Pandemie mehr Initiativen, um zu sagen, wir möchten eigentlich im Vorhinein schon mehr Wissen über verschiedene Erreger haben. Also dass es nicht Glück ist, sondern dass man viele Erreger kennt und sehr schnell starten könnte. Da gab es schon teilweise Netzwerke, es gibt jetzt noch mehr. Die Ansprüche sind da eigentlich alle recht ähnlich. Also da gibt es das CEPI, das ist die Internationale Koalition für Innovation in der Epidemieforschung. Es sind viele Staaten beteiligt. Die haben das Ziel, innerhalb von 3-4 Monaten einen Impfstoff zulassen zu können, einsetzen zu können. Aber wenn man ganz ehrlich drauf guckt, diese Projekte sind unterfinanziert jetzt in den letzten Jahren auch wieder. Da wurde viel Geld reingesteckt. Das ist vielleicht so die Seite mit dem Fragezeichen dahinter. Auf der anderen Seite muss man sagen, die EU hat jetzt Pandemieverträge geschlossen mit Impfstoffherstellern, die sich verpflichten, sehr schnell produzieren zu können. Unter anderem auch BioNTech mit der mRNA-Technik, die da eine Rolle spielt. Da hat man jetzt auch eine neue Plattform. Also die Strukturen auch dort, um einen Impfstoff rein theoretisch, wenn man das Wissen hat, noch schneller entwickeln zu können, sind durchaus da. Aber es hängt wieder vom Erreger ab.
Du hast es vorhin gesagt, eine Pandemie muss global bekämpft werden. Das haben wir bei Corona ja auch gelernt. Die USA sind ja mit Trump zum Beispiel aber aus der WHO ausgetreten. Was hat das denn für Konsequenzen, wenn wir auf eine neue mögliche Pandemie schauen?
Ja, große. Und die Fragezeichen sind da auch noch sehr groß. Also die USA hat da eine wichtige Rolle gespielt, zum Beispiel beim Global Outbreak Alert. Da geht es darum, recht schnell in Pandemien oder auch Epidemienereignisse zu erkennen. Und da war die USA sehr verlässlich bei der Datenlieferung. Und da muss man jetzt schon viele Fragezeichen hinten dran machen. Ich habe ja gesagt, dass die EU durchaus eine wichtige Rolle spielt, eben mit dem Pandemic of Hub, was in Berlin sitzt. Also es gibt da durchaus Bestrebungen, dass man da nicht ganz so abhängig ist. Aber man muss schon sagen, die FDA, die Zulassungsbehörde, auch von den Medikamenten und Wirkstoffen, war sehr wichtig und war auch zur Orientierung für die EU sehr wichtig. Und wenn die jetzt eingeschränkt werden, muss die EMA, also die entsprechende Zulassungsbehörde in der EU, ja deutlich mutiger, autonomer auch arbeiten und hat viel weniger Wissen.
Okay, die EU, auch Deutschland, spielt eine wichtige Rolle global gesehen bei dem Thema. Wie gut sind denn unsere Behörden, aber auch die Kliniken in Deutschland auf eine neue mögliche Pandemie vorbereitet?
Also es gibt vieles, das wird jetzt erstmal nicht verschwinden, zum Beispiel das Intensivbettenregister. Es gibt ein Netzwerk, dass man jetzt sehr schnell weiß, wie sind die Kliniken ausgelastet oder nicht. Das muss man sich vorstellen, das gab es vor der Pandemie in dem Sinne nicht. Also das hilft und das scheint auch so, dass es weitergeht. Es ist aber schwer abzuschätzen, wie jetzt eben diese ganzen Strukturen, die geschaffen wurden, ja, wie lange bleiben die? Wie lange gönnt man sich das, die noch zu finanzieren? Bei den Kliniken hängt natürlich viel von der Personalsituation ab, also wie gut man da die Situation dann verkraftet, weil der Personalmangel sorgt dafür, dass Intensivbetten nicht belegt werden können. Eine Sache hat sich aber auf jeden Fall geändert. Es gibt auch einen politischen Beschluss, dass man jetzt die Telemedizin verankert hat. Also vor allem in dem Sinne, dass Intensivstationen untereinander besser zusammenarbeiten. Ich habe das auch selbst erlebt bei der Uniklinik in Tübingen zum Beispiel. Da ging es darum, die Oberärztin wurde gefragt, ja, muss dieser Patient jetzt verlegt werden? Wie schlecht geht es dem? Das war eben jetzt nicht der Maximalversorger an Klinik. Und die haben dann tatsächlich eine leitende Oberärztin in Tübingen direkt erreichen können. Die konnte alle vital Parameter sehen und dann auch eine Bewertung abgeben. Und das ist natürlich schön, dass es diese Strukturen jetzt auch gibt. Und der politische Beschluss ist, wie gesagt, gefasst. Die sind jetzt auch dazu verpflichtet.
Sagt mein Kollege Pascal Kiss aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihm über die letzte Corona-Pandemie gesprochen und was wir daraus gelernt haben für zukünftige Pandemien und was wir vielleicht noch nicht gelernt haben. Pascal, vielen Dank dir.
Ja, gerne.